Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Weimar. Vor 100 Jahren wurde dort die deutsche Kleingartenordnung erlassen, eine Art Grundgesetz der Schrebergärten am gleichen 31. Juli wie die Weimarer Verfassung 1919. Und einer, der sich mit Kleingärten bis unter die historische Erdkrume auskennt, das ist Stefan Leppert, Bankkaufmann in Wuppertal, Gärtner in Remscheid und Wuppertal, Landschaftsarchitekt in Osnabrück und Hamburg, Redakteur der Zeitschrift Garten und Landschaft in München und Autor von Paradies mit Laube, einer Kulturgeschichte des Schrebergartens. Jetzt ist er am Telefon. Grüße, Herr Leppert.
Ja, guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Warum bitteschön war die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung so wichtig, dass die Abgeordneten in Weimar sie vor 100 Jahren am gleichen Tag verabschiedet haben wie die neue Reichsverfassung?
Naja, das hat mit einer Sicherheit zu tun, die die Kleingärtner brauchten. Es gab ja damals schon Kleingartenanlagen, Kleingartenvereine, aber die hatten keine Sicherheit, wie wir das heute haben. Wir haben ja heute Dauerkleingärten, ne, die sind gesichert. Damals, das gab es damals nicht. Und die Städte oder auch die Privateigentümer der Gebiete da, die konnten im Prinzip Pacht eintreiben, wie sie wollten, weil sie das an sogenannte Generalpächter vergeben hatten, ne, die Pacht einzuziehen. Und die hatten freie Hand. Und da musste man Riegel vorschieben, gerade weil auch die Not so groß war 1919 nach dem Krieg. Ne? Und da kam also durch dieses Gesetz die Sicherheit, wir dürfen bleiben und wir werden auch nicht ausgenommen finanziell.
Nun habe ich Kleingarten gesagt, aber eigentlich sagt man ja Schrebergarten. Fragt man sich, wieso heißt das Ding eigentlich Schrebergarten? Man kennt eigentlich das Wort Schreber nur in Verbindung mit Garten. Erklären Sie uns das.
Ja, das ist eigentlich die größte Irreführung aller Zeiten, zumindest im Gartenreich. Also der Dr. Schreber, darauf geht das ja zurück, das war ein Orthopäde im 19. Jahrhundert in Leipzig. Und der hat, insofern hängt das schon ein bisschen miteinander zusammen, der hat so Turn- und ja Sportplätze, wenn Sie so wollen, in der immer dichter werdenden Stadt Leipzig gefordert und hat die auch bekommen. Und an der Stelle, an der es einen Schreberplatz gab, da hat sich dann ein paar Jahre später, da war der Dr. Schreber allerdings schon tot, ein Schreberverein gegründet. Und auf diesem Gelände wurde dann später gegärtnert. Ne? Und dann hieß dieser Garten da Schrebergarten. Und so hat sich dieser Name in Leipzig ausgebreitet. Und dann, weil das auch so ein bisschen so ein Kern der Kleingartenbewegung ist, hat sich das dann so verbreitet und festgesetzt in den Köpfen.
Das heißt, in Sachsen, das ist nicht nur das Land, wo die schönsten Mädchen wachsen, sondern auch die ersten Kleingärten?
Also zu den schönsten Mädchen kann ich nicht viel sagen. Aber was die Kleingärten angeht, ist es tatsächlich so, dass von dort aus sehr viel losging. Wir haben ja auch heute das Deutsche Kleingärtnermuseum, genau auf dem Platz, wo der erste Schrebergartenverein gegründet wurde. Und man kann nicht sagen, also Schrebergärten gab es vorher auch schon. Oder Kleingärten, so muss man es richterweise sagen. Aber die Vereinsgründung, die startete in Leipzig. Da wurde der erste Verein gegründet. Früher waren das freie Sache, ne? Und da musste man das irgendwie anders organisieren. Das hat man mit Vereinen gemacht. Und das ist ja heute auch die Art und Weise, wie Schrebergärten verwaltet werden.
Solche Siedlungen, die haben bekanntlich gerne Namen, manchmal auch sehr poetische. Ich bin gerade vor wenigen Tagen hier in Berlin durch Bornholm 2 gelaufen. Was ist denn Ihr Lieblingsname?
Ich habe ja in meinem Buch, das ist schon ein paar Jahre alt, habe ich so einen Wettbewerb veranstaltet. Das habe ich zusammen mit dem Bundesverband der Kleingärtner organisiert. Und da kamen dann Einsendungen Hunderte. Ne? Und da hat sich dann eine Jury für den Kleingartenverein Uns genügt entschieden, ne? Die meisten Stimmen bekommen. Und das fand ich auch. Fand das auch sehr charmant, weil das sehr viel ausdrückt über die Mentalität der Kleingärtner.
Trotzdem, Sie haben ja nicht bloß einen positiven Ruf, Sie gelten ja immer noch so ein bisschen kleinbürgerlich und spießig. Oder haben Sie den verloren?
Naja, ganz verloren eigentlich nicht, leider, aber es bröckelt. Weil auch vom Bundesverband der Kleingärtner bis hinunter zu den Stadtverbänden, da werden die Vereine auch aufgefordert, macht die Türen auf, lasst die Leute rein, das sind öffentliche Grünflächen, die sollen sehen, was ihr da macht und dann wird man schnell sehen und das kommt jetzt eigentlich immer mehr raus, dass also Flaggen und Gartenzwerge und keine Ahnung und Feinripp, Unterhemd und so, dass das ja mehr oder weniger verschwunden ist und dass da ganz andere Dinge veranstaltet und gemacht werden als irgendwie die Pflege des Spießbürgers.
1,2 Millionen Kleingärten gibt es in Deutschland, habe ich in meiner Vorbereitung gelesen. Ist Deutschland die Hochburg des Schrebergartens?
Naja, also kann man so sagen. Es ist schon eine Hochburg. Also gemessen an der Einwohnerzahl hat Polen tatsächlich mehr. Aber in Deutschland gibt es summa summarum die meisten Schrebergärten. Ne? Und das ist ja weltweit, wenn Sie so wollen, einmalig.
Gibt es noch Neugründungen?
Ja, gibt schon. Selten, zu selten, weil der Bedarf ja sehr hoch ist nach Kleingärten. Aber wenn eine Gartenschau, Bundesgartenschau oder eine Landesgartenschau gemacht wird, dann wird häufig, wenn es das Gebiet hergibt, auch eine, und je nachdem, wo es liegt, nochmal eine Kleingartenanlage da eingebaut. Ne? Das gibt schon.
Stefan Aber Leppert. Selten. Stefan Leppert war das, Kleingartenauskenner, nachdem er sein Buch Paradies mit Laube geschrieben hat. Und wir haben heute am 100. Geburtstag der Kleingartenordnung, die auch in Weimar verabschiedet worden ist, miteinander gesprochen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke.